race to the White House.
You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Okay.
And my people told me about 4 weeks ago, I was saying, no, I want to protect the people. I want to protect the women of our country. I want to protect the women. Sir, please don't say that. I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not.
So, Michigan, 2 days to go. Ready? Ready? In one of the most consequential elections of our lifetime, and we have momentum. It is on our side. Can you feel it?
Es ist 24 Stunden, bis Amerika zur Wahl geht. Julius, ich kann mich daran erinnern, als wir angefangen haben, runterzuzählen von 100 Tagen bis zum Wahltag. Jetzt ist es soweit.
Hey Chelsea, wir haben im Januar begonnen und haben mit dem Iowa Caucus losgelegt. Now it's Election Day. It's here. Ich bin excited, dass dieser Rollercoaster, um einfach noch ein weiteres englisches Wort hier mit reinzuwerfen in unser Opening. Aber ich bin einfach froh, dass dieser Rollercoaster langsam aber auch anlegt und wir dann auch wirklich schauen können, naja, wer hat denn jetzt schlussendlich auch gewonnen? Darüber wollen wir heute sprechen, nicht wer gewonnen hat, aber vor allem, worauf es hier in diesen letzten 24 Stunden ankommt, was die letzten Umfrageergebnisse eben auch gezeigt haben und vor allem, worauf wir in der Wahlnacht selber schauen werden.
Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Race to the White House. Ich bin Chelsea Speaker.
Und mein Name ist Julius Vandela.
Und wir schauen auf die aktuellen Umfragewerte, denn die geben uns ein ähnliches Bild wie in den letzten Wochen auch, dass dieses Rennen einfach super knapp ist, auch 24 Stunden bevor die Menschen ihre Stimme abgeben. Aber es haben jetzt schon fast 75 Millionen Menschen gewählt. Viele Menschen haben sich schon entschieden und die restlichen gehen hoffentlich auch innerhalb des nächsten Tages zur Wahlurne.
Ja, aber schauen wir auf diese Umfrage. Die neue New York Times Siena College Poll Umfrage ist rausgekommen. Und dort wurde natürlich gefragt, einmal die ganzen Battleground States runter. Und ich finde schon, dass da ein paar erstaunliche Zahlen mit drin waren, vor allem unten in Arizona plötzlich. Trump hat seine Führung ausgebaut, ist plötzlich mit 49 zu 45 vorne. Dort war es mehr oder weniger noch gleich auf vor ein paar Tagen. Dann sehen wir auch in Nevada, dort konnte plötzlich Kamala Harris nach vorne ziehen, 49 zu 46. North Carolina, wichtig, da ist plötzlich Kamala Harris vorne. Sollte sie Pennsylvania verlieren, dann wäre das essentiell, dass sie North Carolina eben auch gewinnen kann, um dann eben doch noch eine Chance zu haben, auf die 270 Wahlmänner zu kommen. Wisconsin, fühlen sich die Demokraten gut, 49%, obwohl es einer der weißesten Staaten ist schlechthin.
Stichwort Pennsylvania hast du gerade erwähnt, weil dieser Bundesstaat, und wir haben es mehrfach in diesem Podcast gesagt, super, super wichtig sein wird und vielleicht auch wahlentscheidend. Und in Pennsylvania liegen sie gleich auf gerade mit 48%. Gleiches Bild in Michigan, 47 zu 47. Also in diesen beiden wichtigen Staaten Gleichstand.
Ja, absolut richtig. Und ich finde das Faszinierende ist auch, wir sagen natürlich hier, es geht nochmal ein Punkt nach oben oder zwei Punkte, selbst drei Punkte. All das ist natürlich nach wie vor within the margin of error. Lass uns das nochmal einmal hier unterstreichen. Aber wenn wir jetzt einfach nur auf eine Umfrage schauen wollten und sagen würden, naja, wer zieht denn da mehr Momentum raus? Ich glaube, einzig und allein, wenn ich auf die Umfrage schaue, dann würde ich lieber Kamala Harris sein als Donald Trump.
Was denkst du, woran das liegt, Julius?
Nee, ich glaube, erstens, die Sample Size ist so gering, dass genau dieses Ergebnis auch vor drei Wochen hätte rauskommen können. Wir können natürlich alles Mögliche reinfaktorieren. Die Rally von Donald Trump im Madison Square Garden, dass möglicherweise doch eben auch eine Handvoll Wähler gesagt haben, jetzt reicht's mir einfach, es ist zu viel. Es kann aber auch genau irgendwas anderes sein oder wie gesagt, alles in der Ungenauigkeit der Umfragen eben auch verdeckt sein. Dementsprechend, wir können absolut nur spekulieren. Und ich glaube, all das bringt nichts. Aber Chelsea, es gibt eine Umfrage, die ich hier auch nochmal mit zitieren möchte, aus Iowa. Und jetzt sagen natürlich alle, warum zum Teufel Iowa? Iowa ist keine der Swing States, über die wir jemals gesprochen haben. Aber in Iowa gibt es das sogenannte Des Moines Register. Für diejenigen, die schon im Januar zugehört haben, da haben wir auch schon über Ann Seltzer gesprochen, die absolute Umfragekönigin vom Des Moines Register, die mehr Umfragen richtig hinbekommt als fast alle anderen. Und die hat gerade eine neue Umfrage gemacht, wo rausgekommen ist, dass Harris in Iowa vorne ist. Nochmal, Iowa, die Kornkammer Amerikas, komplett weiß. Es gibt Des Moines und ansonsten nichts, wo irgendwie die Demokraten wirklich punkten können. Aber laut dieser Umfrage Des Moines Register liegt Harris mit 47-44 vorne in diesem Bundesstaat. Und vor allem punktet sie bei Frauen. Jetzt kann man natürlich sagen, Iowa, eine Umfrage, das könnte möglicherweise auch ein Outlier sein. Also im Endeffekt eine Umfrage, die irgendwie von links außen kommt. Ich will aber noch mal kurz eine Umfrage aus 2020 rausziehen. Dort haben auch alle gesagt, dass dort eben Biden gewinnen könnte. Und dann hat Trump dort mit 8 Punkten gewonnen. Interessanterweise, kurz vor der Wahl kam Ann Seltzer raus und hat gesagt, ich glaube, dass Donald Trump mit 7 Punkten gewinnt. Sie wurde ausgelacht, hat gesagt, na, du hast dein Sampling falsch gemacht, das wird niemals zutreffen. Und dann, wie gesagt, hat Trump noch 1 Punkt besser abgeschnitten, als sie es prognostiziert hat, aber sie war echt nah dran. Und insofern könnte es natürlich auch hier wieder sein, dass sie richtig liegt, dass Kamala Harris wirklich auch in Iowa vorne liegt. Vielleicht 1 Punkt, vielleicht 2 Punkte. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann wäre das natürlich ein Indikator, dass der komplette mittlere Westen gedreht ist. Und wenn sie Iowa gewinnen sollte, ich rede komplett in hypothetischen Szenarien, aber wenn sie Iowa gewinnen sollte, dann glaube ich, würde das auch ein gutes Indiz sein für Wisconsin, für Michigan und vielleicht sogar rüber nach Pennsylvania strahlen.
Ja, wir werden sehen, ob das so stimmt, was sie sagt. Aber erwähnenswert ist, glaube ich, auch, in den letzten beiden Zyklen hat Trump in den Swing States besser abgeschnitten als auf nationaler Ebene. Und jetzt ist der Unterschied von etwa 4 Punkten in den letzten Wahlzyklen 2016, 2020 auf nur noch 0,5 Prozentpunkte geschrumpft. Das heißt, es ist super knapp da. Und ob Ann Seltzer da richtig liegt, das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. Es gibt aber auch Anzeichen dafür, dass diese Menschen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt unentschlossen gewesen sind, dass sie eher ihre Stimme für Harris abgeben. Bei dieser New York Times Umfrage haben ca. 40% der Befragten gesagt, dass sie schon gewählt haben, und Harris gewinnt diese Wähler zumindest in diesen Swing States mit einem Vorsprung von 8 Prozentpunkten. Trump hat aber einen Vorsprung bei Wählern, die sagen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wählen werden, aber noch nicht gewählt haben. Also es könnte sich morgen auch nochmal drehen.
Es ist absolut faszinierend. Lass uns noch eine letzte Umfrage mit reinnehmen. Umfrage in Anführungsstriche, aber wir haben sie schon ein paar Mal zitiert. Insofern sollten wir es diesmal auch wieder tun. Und das sind die Polymarkets, also die Wettmärkte. Und wie gesagt, wir suchen uns ganz explizit Polymarket raus, weil wir den schon ein paar Mal zitiert haben. Dort sah es ja in den letzten Wochen noch so aus, dass Trump eben komplett davonzieht. Er war bei über 60% der Leute, die darauf gewettet haben, dass Trump gewinnen würde. Und oftmals sagt man ja auch, die Märkte können schon vorab vorhersehen, was denn auch passieren würde. Jetzt ist das Ganze wieder runtergegangen. Ich habe gestern Abend noch drauf geschaut, dort war Trump bei 54 und Kamala Harris bei 46. Das heißt, gut 10 Punkte hat Kamala Harris dort wieder wettgemacht. Das könnte natürlich auch ein Indikator dafür sein, dass zumindest medial das Momentum sich nochmal dreht und Kamala Harris wieder anzieht.
Stell dir vor, was es bedeuten könnte, wenn er den Popular Vote gewinnt, nicht aber den Electoral College, angesichts der Rhetorik, die wir in den letzten Tagen von ihm gehört haben.
Also, too big to rig, ne?
Genau. Also da könnte wirklich ein Punkt sein, egal wie es ausgeht, dass da einfach wirklich Konfliktpotenzial ist und dass Trump seine Menschen dazu aufruft, aufzustehen, gewalttätig zu werden oder sonst was, die Wahl nicht zu akzeptieren.
Chelsea, du hast eine Zahl nochmal rausgesucht, wie die Republikaner in den vergangenen Wahlen immer abgeschnitten haben und wer wann die Popular Vote gewonnen hat. Das fand ich einen interessanten Punkt.
Ja, in den letzten 6 Präsidentschaftswahlen haben die Republikaner nur ein einziges Mal den Popular Vote bekommen. Das war 2004. 2000 und 2016 haben sie durch das Electoral College gewonnen. Also wir werden sehen, was hier passiert. Aber es könnte wie in vergangenen Tagen auch so sein, dass sie die Stimmen auf nationaler Ebene gewinnen oder auch nicht gewinnen und dass das Electoral College dann doch anders ausfällt.
Ja, und ich glaube, wir werden es natürlich erst sehen, wenn wir auch wirklich wissen, wer geht wählen. Einer der großen Faktoren, warum es so schwer ist zu prognostizieren, ist, weil wir einfach nicht wissen, wer schlussendlich wählen geht. Wir wissen, dass die Wahlbeteiligung in Amerika deutlich niedriger ist, und Trump hat es sich zur Aufgabe gemacht, jetzt eben auch sicherzustellen, dass er seine Basis und vor allem die Leute, die in seiner Basis wären, wenn sie denn nur wählen gingen, zu aktivieren. Das heißt, junge Wähler, vor allem junge Männer, über die wir schon einige Male gesprochen haben, Latinos und Afroamerikaner. Und ich glaube, das wird genau der springende Punkt sein und die Zahlen, auf die ich eben auch in der Wahlnacht schauen werde. Gelingt es Trump mit höheren Margins, mit höheren Quoten, gerade eben auch Latinos, Afroamerikaner und junge Männer zu mobilisieren? Das ist, glaube ich, sein Pfad zum Sieg. Und wenn er dort die ganzen Zahlen outperformt, also das, wovon die Umfrageinstitute glauben, dass sie wählen gehen und er höher liegt, wie gesagt, dann wird das seine Wahlnacht sein.
Und genau in diese demografischen Gruppen wollen wir jetzt reinschauen. All das gibt es für Zahlen der Pioneers. Dazu geht ihr einfach auf thepioneer.de oder ihr ladet unsere Pioneer-App runter. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.